ihr Lieben. Heute wieder mit einem neuen Interview. Mein Interviewpartner heute ist Daniel Dudek und der ist unterwegs in Kitas, in Schulen zum Thema Mobbingprävention. Ganz, ganz spannendes Thema und auch es geht auch um Erziehung, um Erziehungshilfestellung. Und ich freue mich da jetzt total drauf und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Okay. Hallo und herzlich willkommen, Daniel Dudek, zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist. Stell dich erstmal kurz vor, was machst du, wer bist du und dann legen wir los mit den Themen.
Ja, Daniel Dudek ist mein Name. Ich bin zweifacher Vater. Ich bin ausgebildeter Erzieher und Geschäftsführer der Stark ohne Muckis GmbH. Wir sind ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Kindern eine glückliche Kindheit zu ermöglichen, ohne Mobbing und üble Konflikte. Das bedeutet, wir sind zum einen in Kitas, Grundschulen, in weiterführenden Schulen selber aktiv. Wir bilden aber auch TrainerInnen aus, die rausgehen in Kitas, in Schulen, in weiterführenden Schulen, die eigene Trainings geben als offene Kurse und alles mit dem Ziel, dass wir ja Mobbing, also dass wir Kindern ermöglichen, mobbingfrei durchs Leben zu kommen.
Okay, super. Ganz, ganz spannendes Thema. Auch ich habe auch zwei Kinder, genau wie du. Und das war für mich auch so ein großer Aspekt bei der Auswahl der Schule, dass da steht an der Turnhalle ganz groß dran, Hauptfach Mensch. Und da wird zum Beispiel jedes Mobbing-Thema auf jeden Fall bei der Wurzel gepackt. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und da bin ich auf Instagram auf dich gestoßen und fand es total ansprechend, was du alles machst und wie du auch Eltern hilfst, die Erziehung gut zu gestalten für die Kinder. Ich weiß aber auch aus einigen Videos schon, dass es da anfänglich nicht so einfach war, mit dem Thema Mobbing an die Bildungsträger und an die Schulen zu gehen. Erzähl doch mal, was gab es da für Gegenwehr?
Ja, also ich bin seit 2004 aktiv in diesem Thema. Ich war Kampfkunsttrainer und damals in meiner Erzieherausbildung. Und die Kinder und Jugendlichen haben mir relativ schnell widergespiegelt. Wir haben da Probleme in der Schule. Wir können das aber ja auch nicht alles mit den Kampftechniken lösen, weil wir häufig halt auch nur verbal schikaniert werden. Ich habe mich dem Thema angenommen, mit dem, was er arbeitet, und mich dann im Jahr 2008 selbstständig damit gemacht, mit Stark ohne Muckis, damals als Einzelkämpfer, habe probiert, einfach irgendwie was Gutes zu bewirken und auch mich dabei natürlich zu verwirklichen. Also ich auch wollte auch das Training geben, was ich in meiner Festanstellung irgendwie gefühlt nicht geben konnte. Also ich war fest angestellt in einer Kita und hatte das Gefühl, ich kann hier nicht so arbeiten, wie ich es eigentlich möchte. Also selbstständig gemacht und ja, im Jahr 2008, 2009, ich sage es jetzt ein bisschen sarkastisch, da gab es kein Mobbing. Also das wurde komplett unter den Teppich gekehrt. Wenn ich mit Einrichtungen telefoniert habe, Mobbing-Präventionstraining, hieß es grundsätzlich Mobbing, sowas gibt es bei uns nicht. Und ich habe gesagt, na, aber da sagen die Kinder und Jugendlichen halt was anderes. Und dann musste ich es meistens so Selbstbehauptungstraining nennen. Dann war das okay. Und was halt damit einhergeht, ist natürlich so diese Angst, ein Thema öffentlich zu machen, weil man glaubt, dann ist man ja selber in der, wie sagt man das, Schussbahn oder sonst was. Also wenn ich jetzt als Schule sage, ich hole mir ein Anti-Mobbing oder ein Mobbing-Präventionstraining rein, das bedeutet ja, dass ich zugebe, dass wir das hier in der Schule haben. Und das war damals im Jahr 2008, 2009, 10 auch noch, auch 12, 13 noch, gefühlt wirklich undenkbar. Also wichtig, nicht alle Schulen, nicht alle Einrichtungen, natürlich. Ich hatte, sonst wäre ich ja nicht seit 2008 selbstständig, auch Menschen, die gesagt haben, endlich gibt es etwas Gutes in diesem Bereich. Es war aber auch ein Kampf gegen Windmühlen, ja.
Ja, das glaube ich. Also ich denke, dass es auch heute bei manchen Schulen noch schwierig ist.
Ja.
Aber eben unheimlich wichtig ist für die Kinder. Also das spiegelt mir meine Tochter auch ganz oft wieder, dass das eben wichtig ist, dass sie, die haben zwei Schulsozialarbeiter, jetzt haben sie einen coolen Wohnwagen draußen aufgebaut, wo die Kinder quasi in der Station haben, wo die hingehen können und sagen können, Mensch, ich habe ein Problem. Und da wird jedes Problem geklärt, das finde ich total gut. Und das muss eigentlich, müsste das überall so sein, finde ich. Also das ist total wichtig. Ja.
Also wäre super, wenn das so wäre, ja, definitiv. Ja,
aber leider ist ja auch das Budget bei manchen Schulen nicht ganz so gegeben. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, und dann schon, sorry, dass ich da kurz reingrätsche, und das ist eigentlich auch ein Kernthema, finde ich, wo man, wo auch im gesamten System ein Umdenken her muss. Also, wenn ich teilweise erlebt habe, wir können sie jetzt nicht buchen, wir haben zwar Gelder, die dürfen wir aber nicht für sowas benutzen, ich muss davon jetzt Spielzeug kaufen. Ich habe aber genug Spielzeug, Herr Dudek, ich will sie eigentlich unbedingt in der Einrichtung, aber wenn wir sind die Hände gebunden, ich darf das Geld nicht für sowas ausgeben, dann muss ich sagen, ey, also boah, irgendwas läuft da gewaltig schief. Und da, also gut, dass du das Thema Budgets ansprichst, weil natürlich kostet Mobbingprävention, kostet eine medizinische Versorgung, alle, so alles, wo wir uns um Menschen kümmern, hat natürlich auch Personalkosten, Dienstleistungskosten, Softwarekosten. Das heißt natürlich, wenn ich möchte, dass Programme wirklich flächendeckend ausgebreitet werden, müssen Schulen auch Gelder dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, und da glaube ich, darf etwas passieren in den nächsten Monaten und Jahren, weil durch die Pandemie erlebe ich, ich bin jetzt wieder in Kitas und Schulen gewesen in den letzten Tagen, einen dringenden Bedarf, dass denen geholfen wird. Also da ist so viel passiert in den letzten Monaten hinter verschlossenen Türen, was gerne auch unter den Teppich gekehrt wurde. Also wir müssen wirklich jetzt Aufbauarbeit leisten für die Kinder und Jugendlichen. Gefühlt jetzt noch mehr als je zuvor.
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das wirklich auch, was da alles so mit den Kindern passiert ist. Also meine Tochter ist heute den ersten Tag wieder gegangen und da habe ich gestern die ganze Woche schon gemerkt, da passiert ganz viel in ihr und sie ist irgendwie total kontra mit allem und hatte gar keine Lust mehr auf Homeschooling, obwohl das vorher gut gelaufen ist, bis ich dann gestern mal rausgekriegt habe, dass da eine Angst da ist vor dem, was jetzt wieder kommt.
Ja.
Aber das, also, dann muss unheimlich viel passieren. Das sehe ich auch so, auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Ja. Und wie war es denn bei dir? Also wie bist du denn überhaupt auf das Thema gekommen? Hast du dazu eine eigene Geschichte? Oftmals ist es ja so, dass sich sowas aus so einer eigenen, aus so einem eigenen Antrieb entwickelt. Ja,
richtig, genau. Also sehr gut erkannt. Genau, bei mir war es halt auch eine eigene Mobbing-Erfahrung, die sich dann aber gedreht hat in eher das Täter-Dasein. Also kurz zusammengefasst, als Kind und Jugendlicher sah ich viel jünger aus, als ich war, war immer so, heute würde man vielleicht sagen, so ein Milchbubi, oder das hat man damals zumindest zu mir gesagt. Ich war schmächtig, ich war dünner als andere Jungs, ich war irgendwie gefühlt der Kleinste. Und dann wurde ich natürlich damit auch aufgezogen. Heute weiß ich, dass die Leute, die das gemacht haben, mich wirklich nicht mobben wollten. Das war so ein neckisches Foppen unter Kollegen, unter Klassenkameraden. Für mich fühlte sich das aber definitiv nicht nach neckischem Foppen an. Das war für mich eine Qual. Gut, das ging ein paar Monate so. Irgendwann wendete sich das Blatt und ich stand auf einmal auf der Seite der Täter, auch aus Angst heraus selber wieder Opfer zu werden. Das heißt, ich kann so beide Seiten gut nachvollziehen. Einmal die Seite des gefühlten Opfers, was gar nicht weiß, was mit ihm passiert und auch keinen Handlungsspielraum gefühlt hat, sich schämt dafür, dass das passiert, sich teilweise auch nicht öffnen möchte, weil das ist ja auch unangenehm irgendwie gefühlt für einen selber. Und dann auf der anderen Seite Täter zu werden, aus Angst heraus wieder Opfer zu werden, weil häufig werden die Täter auch in so eine Schublade gesteckt, das sind die Bösen, die sind schlimm, die haben keine Erziehung genossen und bla bla bla. Kann ich bei mir definitiv sagen, war hundertprozentig nicht der Fall. Ich hatte ein tolles Elternhaus, eine gute Erziehung genossen, wurde sehr wertgeschätzt, aber die Angst davor, wieder Opfer zu sein, war größer als der Mut, für die anderen einzustehen, also wurde ich Mitläufer. Bin ich natürlich nicht stolz drauf heute und der Daniel, der hier sitzt, würde das auch nicht mehr so machen. Aber als 14-jähriger junger Mensch spielt das Leben halt manchmal anders als jetzt bei einem 36-jährigen gestandenen Mann. Also das ist, muss man einfach auch sehen und auch, finde ich, da den Tätern mit einer gewissen, ja, das klingt jetzt so doof, aber mit einem gewissen Respekt auch entgegentreten. Ich weiß, das ist kontraintuitiv vielleicht für einige Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wenn wir die Täter nicht sehen, eben halt auch als verletzte Menschen, dann werden wir nie, wie du das gerade so schön sagtest, das Thema an der Wurzel packen, sondern dann machen wir immer so Symptombehandlung. Jetzt haben wir die Täter bestraft, jetzt sind die ruhig, ja, aber im Kern hat sich
warum bei denen verändert. Keiner gefragt, wo es herkommt. Ne? Das ist halt
genau. So, richtig.
Der große Punkt dabei.
Das ist so. Aber ja, bei mir sind es eigene Erfahrungen, die dann durch die Kinder in der Kampfkunstschule, für die ich dann damals verantwortlich war, halt wieder aufgeweckt wurde, weil dann gab es die Phase, ich bin dann auch auf die schiefe Bahn abgerutscht, hing dann mit einer Gang rum und morgens war ich dann in meiner Erzieherausbildung, in der Schulzeit war ich total der Musterschüler plötzlich. Ich habe einen 1, irgendwas Abschluss mit Fachabi als Erzieher gemacht. In der Schule, wenn du meine Lehrerinnen gefragt hättest und Lehrer gefragt hättest, was macht der Daniel privat, hätten die wahrscheinlich gesagt, oh, der ist künstlerisch und musikalisch aktiv, der ist so ein toller Typ. Ja, und die Wirklichkeit war, ich habe halt nachmittags direkt nach der Schule mit der Gang abgehangen und nur Mist gemacht. Das heißt also auch so zwei Welten innerhalb von einem Tag über Monate. Ja, und dann kamen die Kinder und Jugendlichen auf mich zu mit ihren Problemen. Und da war dann der Moment, wo ich merkte, okay, vielleicht hat das ja alles einen Grund, warum das mir so passiert ist. Und vielleicht sollte ich jetzt was Gutes daraus machen. Und ja, das habe ich dann, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen.
Sehr schön. Schöne Geschichte, weil ja, also dieser Wendepunkt, der ist immer total spannend und ich finde es richtig gut, wie du es auch beschrieben hast. Man muss einfach hinschauen, auch bei den Tätern, weil es hat alles eine Wurzel. Und das wird eben oft nicht gemacht. Die werden dann einfach in so eine Schublade und genau. Das war's.
Ja. Ja. Und also, damit ändern wir gar nichts.
Ja. Ja, tolles Thema, auf jeden Fall. Und du bist ja nicht alleine. Ihr habt ja schon ein ganz gutes Team aufgebaut, ne? Also der Sebastian Schild ist ja auch noch dabei. Da habe ich auch schon ein paar coole Sachen gesehen. Ja. Ne? Auch so, was die Meditation angeht. Das finde ich auch richtig gut. Weil wir ja auch mit Meditation viel arbeiten. Und wie kann man das, also hast du einen Tipp, also ist auch ein bisschen eigennützig jetzt von mir, aber ich denke, es interessiert viele Eltern, weil meine Tochter ist jetzt nicht so, die sagen, ach, dann Quatsch, ja, die ist 11 und gerade voll in ihrem Entwicklungsschub, ja, und gib mir oder uns mal einen Tipp, wie man die Kinder dazu gut animieren kann.
Ja, du meinst also dazu, dass die meditieren oder ähnliches? Oder wie man so die Sachen umsetzt, so dieses Persönlichkeitsentwicklungszeugs? Meinst
genau, du? Und auch diese Selbstakzeptanz, ja. Da hast du ja auch schon einige Sachen dazu gemacht.
Genau, also genau, du hast gesagt, ich bin nicht mehr alleine, wir sind ein großes Team mittlerweile, wir sind 19 festangestellte Mitarbeiter, stand jetzt aktuell. Genau, Sebastian Schild ist mit der Meditation auch dabei, hat eine eigene Ausbildung auch zum Meditationscoach, sodass mehr Menschen dieses Thema auch leben können. Und wie können wir das jetzt Kindern beibringen? Das war ja auch die Frage, die damit einherging. Im ersten Schritt aus meiner Sicht Vorbild sein. Also selbst wenn deine Tochter oder die Tochter, Töchter und Söhne der ZuhörerInnen kein Interesse daran haben, das mitzumachen, alleine, dass sie es jeden Tag sehen, macht ja was mit ihnen. Also bin ich bereit zu meditieren, auch wenn mein Umfeld nicht mitzieht? Bin ich bereit, gewaltfreie Kommunikation zu leben, auch wenn mein restliches Umfeld sagt, bist du komplett bekloppt geworden? Wie redest du denn jetzt? Also das ist der erste Schritt. Bin ich bereit, die Dinge zu machen, ohne dass Menschen es gut finden? Das ist der erste Schritt. Und das ist häufig, ne, jetzt 11 Jahre, jetzt kommt dann noch die Pubertät und da wird es ja viele Entwicklungssprünge auch geben. Das Gehirn baut sich plötzlich um, Emotionen, Energie verändert sich. Und da kann es ja auch sein, dass die sagen, so mit deinem komischen, ich überspitze das Esoterik-Zeugs, will ich nichts zu tun haben. Ist doch okay. Trotzdem sehen die ja, dass es dir oder euch gut tut. Schritt 2, die Kinder relativ früh auch schon mit integrieren in solche Geschichten. Das heißt also, im besten Fall, das ist jetzt vielleicht bei manchen ZuhörerInnen nicht mehr möglich, aber im besten Fall, in dem Zeitpunkt, wo die Kinder so 3, 4, 5 Jahre sind, schon mitnehmen in solche Situationen, dass die bereits über einen Zeitraum von 5, 6, 7 Jahren, bis dann diese große Veränderung durch die Pubertät kommt, einfach am eigenen Leib die Referenzerfahrung gesammelt haben, ey, das tut mir voll gut. So, also frühzeitig damit anfangen. Gespräche führen, das wäre Punkt 3. Offen und ehrlich sagen, hey, ich sehe, dass du da gerade aktuell nicht so Interesse hast, deute ich das richtig. Ja, ach, okay, krass, wie kommt das? Weil mir tut das total gut und ich wünsche mir für dich, dass du dich auch so gut fühlen kannst. Also auch da den offenen Dialog herstellen mit denen und denen einfach sagen, auch was man für Befürchtungen hat vielleicht oder was man sich vorstellt, was also so die Vision der Familie sein könnte. Als 4. kann man feste Rituale einführen. Das muss ja dann nicht jeden Tag sein. Man kann ja sagen, es gibt einmal in der Woche den, weiß ich nicht, den Stärken-Party-Tag oder sowas, wo der ganzen Tag oder für einen Zeitraum die Familie sich nur positive Dinge sagt, wo nichts, kein Genörgel, kein dein Zimmer ist nicht aufgeräumt, kein Mama, du hast schon wieder irgendwie das T-Shirt, was ich wollte, irgendwie verlegt oder ey Papa, du hast nicht gebügelt, obwohl du es, also was auch immer. Ist ja vollkommen egal, aber das, da darf nicht gemeckert werden, da gibt es nur Positives, also feste Rituale einführen. Und ich mache das mit meinen Kindern als festes Abendritual, dass wir so gewisse Fragen uns jeden Abend stellen, als Ritual vorm Schlafen gehen, was im Endeffekt Dankbarkeit inkludiert, Träumen inkludiert, Lernerfolge inkludiert. Also ich kann sie ja mal kurz sagen, die Fragen, die ich meinen Kindern stelle. Was hast du heute, was war heute schön? Wofür bist du dankbar? Was hast du heute gelernt? Was möchtest du heute nach träumen? Was möchtest du morgen erleben? Und das einfach jeden Abend wird diese Fragen beantwortet und die Kinder fordern das auch ein. Also das ist denen wichtig. Ja, ich hoffe, mit den 5, 6 Dingen schon mal ein bisschen was mitgegeben zu haben.
Also auf jeden Fall danke, weil ja, solche Rituale und Strukturen sind eben wichtig für Kinder, das wissen wir ja. Und ja, da werde ich mir bestimmt die eine oder andere Frage auch klauen und das direkt mal ausprobieren. Also dieses Dankbarkeitsthema, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich das ja auch für mich so praktiziere. Ja. Und warum nicht auch mit Kindern? Du hast schon recht. Ne? Also wenn man das selber so macht. Also ich stehe jeden Morgen auf und bin dankbar und frage mich, ja, bin ich dankbar und worauf freue ich mich? Und genauso gehe ich auch ins Bett. Ne? Und das kann man natürlich mit Kindern genauso machen, auf jeden Fall. Das ist ein schönes...
Voll. Und die Kinder, das ist vielleicht nochmal wichtig für die, die es jetzt ausprobieren. Also ihr könnt die Fragen einfach komplett übernehmen, wenn ihr möchtet. Manchmal können Kinder je nach Alter mit dem Wort Dankbarkeit noch nichts anfangen. Dann nicht verzweifeln. Das braucht seine Zeit. Dann kann man das erklären. Hey, das sind Dinge, die dir einfach tolle Gefühle machen, wo du einfach super froh bist, dass es die gibt und wo du einfach sagst, das gibt so ein schönes Gefühl. Später kann man es nochmal anders erklären. Und es gibt auch Tage, da finden Kinder dann keine Antwort auf eine der Fragen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, was möchtest du, wofür bist du heute dankbar? Und dann überlegen, oh, weiß ich heute nicht. Papa, aber wofür du? Und dann sage ich halt einfach meins und dann bohre ich aber auch nicht noch nach, so frei nach dem Motto, du musst jetzt dankbar sein. Also wenn du, oh Gott, was ist mit dir los, Kind? Bist du nicht mehr dankbar? Deine Persönlichkeitsentwicklung ist gerade vollkommen am Wackeln, du wirst zerbrechen. Nein, also wir alle haben mal Tage, da fällt uns nichts ein und dann glaube ich, ist es wichtig, da dann auch keinen Druck aufzubauen, weil dann wird es nicht mehr Persönlichkeitsentwicklung, sondern Persönlichkeitsperfektionismus. Und ich finde, das ist eine schmale Gratwanderung. Wo ist noch Entwicklung und wo ist es der Hang zum, ich muss mich nur noch optimieren? Und ich bin ein Freund von Persönlichkeitsentwicklung, aber ein absoluter Gegner von Persönlichkeitsoptimierung mit dem Anspruch, ich muss perfekt sein, weil nur wenn ich perfekt bin, werde ich angenommen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir sollen uns entwickeln, aber wir sollten uns nicht zu immer perfekteren Übermenschen optimieren wollen. Und vor allem sollten wir Kindern das nicht beibringen, dass es ein Optimierungsanspruch ist, sondern es ist ein ich kann mich selbst entfalten, Anspruch. So. Ich hoffe, ich konnte mich deutlich ausdrücken.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich zumindest auf jeden Fall. Also ja, zum Thema Dankbarkeit, also sogar, ich finde doch, die Kleinen, die können das schon auch gut. Meine Kinder wachsen christlich auf. Das ist meine Familie und fordern auch dieses Gebet ein. Und sogar der Kleine, also da schmunzle ich natürlich über die Gebete unheimlich oft. Ja. Letztens haben wir nachmittags was mit einem Thermomix gekocht und das fand er so cool, dass er dann abends im Bett gesagt hat, danke, dass wir so schön mit dem Thermomix gekocht haben. Also total witzig gewesen. Aber war einfach für ihn eine schöne Situation und die kann man ja da nochmal raufholen und dann gehen die auch, glaube ich, ganz zufrieden ins Bett. Ne? Das ist ein schönes Ding.
Voll, die Kinder können sich über solche Kleinigkeiten dann auch freuen. Ne? Also ich bin dankbar, dass ich heute Apfelsaftschorle trinken durfte. So ja, wir Erwachsenen einfach so denken so, ja, okay, also da gab es echt krassere Sachen heute. Aber hey, es geht ja nicht darum, was wir gut finden, sondern was die gut finden. Und ihnen beizubringen auch, da ist ihre eigene, also voll cool, was du sagst, ne? Dass das dann auch so im Gebet dann jetzt bei deinem Sohn ja dann auch dazu führt, dass er sich dann da bedankt für diese schönen Dinge. Also super, mega gut.
Ja, also bin ich immer wieder erstaunt, dass er das dann auch mit seinen fast 5 Jahren jetzt trotzdem schon sich so gut ausdrücken kann und so
Voll.
gefühlsbetont auch ausdrücken kann. Also das ist schön zu beobachten, auf jeden Fall.
Glaube ich, ja.
Daniel, ich möchte ganz gern nochmal dein tolles Buch ansprechen. Sei so stark wie ein Löwe. Erzähl uns doch mal, worum geht's, und was hat dich bewegt, das Buch zu schreiben?
Jo, die Frage habe ich noch nie so gestellt bekommen. Cool. Sei stark wie ein Löwe. Wie bin ich dazu gekommen, das Buch zu schreiben? Ja, ich hatte schon Bücher veröffentlicht im Eigenverlag damals, weil mir war das immer zu lange mit dem Verlag und das hat gedauert und dann ein Manuskript und blablabla und ich wollte halt schnell was für die Eltern haben. Und dieses oder eines der Bücher, welches ich selber herausgebracht habe in meinem eigenen Verlag, hat eine Lektorin also des Rowohlz Verlags in die Hände bekommen und war so begeistert, dass sie sagte, also den Autor müssen wir unter Vertrag nehmen. Daraufhin kam dann der Verlag auf mich zu und hat gesagt, Herr Dudek, wir würden Sie gerne treffen in Dortmund, haben einen Termin vereinbart. Und dann saßen wir zusammen und dann hat mir der Verlag ein Angebot gemacht, ja, wie das so aussehen könnte, wenn ich ein Buch bei denen veröffentliche. Wir sind uns dann einig geworden und das war der Weg zum Buch erstmal, also sprich, es kam von außen der Impuls, ey, da muss ein neues Buch kommen. Und weil das davor ist gar nicht, es ist 2 Monate auf dem Markt gewesen. Also ich habe das Buch rausgebracht und direkt den Vertrag dann beim anderen Verlag bekommen. Was mich dann inhaltlich bewegt hat, war wirklich, ich wollte ein Buch schreiben, was nicht nur schnelle, einfache Tipps gibt. Das ist auch etwas, was an dem Buch häufig gelobt, manchmal natürlich auch kritisiert wird, dass es halt nicht die schnelle Lösung bietet. Nicht so dieses so, lies das Buch und morgen ist alles anders, sondern es geht eher ins Eingemachte. Also gesellschaftlich auch, was müssten wir gesellschaftlich verändern? Wie können wir unsere Kinder dazu bewegen, in Liebe zu agieren, obwohl um sie herum ganz viel vielleicht auch Hass ist? Weil ich halt fest daran glaube, dass Liebe stärker ist als Hass. Und natürlich ist also mein großer Anspruch hinter diesem Buch gewesen, mal wirklich das, was ich seit 10, 12 Jahren probiere, mit Kindern zu machen, für ein großes Publikum zu verschriftlichen, auf eine Weise, die auch Spaß macht zu lesen. Und ich glaube, zumindest ist das so das Feedback, was ich oft bekomme, dass man das Buch sehr, sehr gut lesen kann, dass es sehr viel Spaß macht, es zu lesen, weil es nicht trocken ist, sehr viele Beispiele. Und wie gesagt, es wird häufig positiv herausgestellt, dass es ach, wie hat das letztens jemand rezensiert? Das Buch bietet nicht sofort schnelle Lösung, aber endlich einen Ansatz, der das Problem an der Wurzel trifft und somit im Detail viel bessere Lösungen bietet als jemals zuvor gehört. Und das finde ich ist ein Feedback, mit dem ich sehr gut leben kann, weil ich halt auch nicht der bin, der sagt, bei mir kriegst du den Tipp, der morgen alles verändert, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das Leben manchmal nicht so funktioniert. Das ist halt so, ich bekämpfe das Symptom. Aber so wie wir es ja vorhin im Gespräch auch schon gesagt haben, was bringt es immer, die Symptome zu bekämpfen? Wir sollten doch lieber die Ursache lösen. Und das ist der Anspruch mit dem Buch. Genau.
Total schön, super, super Idee. Und ja, also ich bin ganz erstaunt, was du alles machst, und ich weiß auch gar nicht, wie du das alles machst, aber wahrscheinlich mit einem größeren Team geht es dann ganz gut. Jetzt habe ich nämlich nochmal reingeguckt und habe gesehen, die Erziehungsrevolution. Und das ist ja auch wieder ein Riesenprojekt gewesen, wie ich das gesehen habe. Und du lachst schon. Erzähl uns mal, wie war das für dich? Ist ja komplett anders als die Sachen, die du sonst so drin hast.
Genau, also wir sind ja einfach, also wir sind eigentlich ein ganz, ich spinne jetzt mal rum, langweiliges Unternehmen. Was meine ich damit? Wir machen jeden Tag dasselbe. Wir kommen hier in die Firma. Wir betreuen unsere Auszubildenden in Calls, in Live-Veranstaltungen, in Gruppen. Und wir sind, also im Endeffekt machen wir jeden Tag dasselbe, weil jeden Tag wollen wir die besten Ergebnisse für unsere Auszubildenden kreieren. So, und wir haben aber irgendwann so gemerkt, okay, wir haben halt so dieses Tagesgeschäft, nenne ich das mal, wo wir jeden Tag Leute weiterbilden, jeden Tag Leute ausbilden, jeden Tag für einen Kreis von Menschen, die sich wirklich massiv weiterentwickeln wollen, beste Arbeit zu liefern. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Menschen, so war meine Idee, die wollen nicht eine 5- bis 15-monatige, teilweise sogar 2-jährige Ausbildung durchlaufen. Die haben nicht den Anspruch an sich selbst, was auch überhaupt nicht schlimm ist, als Trainerin oder als Coach anderen zu helfen. Die wollen aber für sich und ihre Familie Impulse haben. So, und die erreiche ich natürlich jetzt erstmal mit unserer Ausbildung, die halt, wie gesagt, mindestens 5 bis maximal 2 Jahre dauert. Die erreiche ich damit ja gar nicht. Also haben wir gesagt, wie erreichen wir jetzt Eltern? Nochmal anders als mit einem YouTube-Video, mit einem Podcast, mit einem Buch. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal eine Fernsehshow produzieren, ohne dass wir einen Fernsehsender haben. Also so eine kleine Challenge an uns selber. Ohne Fernsehsender eine TV-Show produzieren, was Menschen, die Menschen begeistert, sich mit dem Thema Kinder begleiten, wir nennen es jetzt mal Erziehung, zu beschäftigen. Ja, und dann haben wir tatsächlich eine TV-Show produziert, die eine Mischung aus Game-Show und Wissensvermittlung ist. Mhm. Und das Feedback, was wir bekommen haben, war genial, weil Leute, die aus der Fachwelt kamen, die haben das nicht verstanden. Die haben gesagt, naja, aber wieso spielt ihr da Spiele? Ich will doch einfach nur 2 Stunden Inhalt. Warum macht ihr das? Das ist doch dann laut und bunt und albern. Ihr seid doch seriös. Und ich denke so, ach krass, also wer laut und bunt ist, kann nicht seriös sein. Das ist ja erstmal schon mal ganz traurig, dass man überhaupt so denken kann. Aber lassen wir das mal so stehen. Denn jetzt sage ich, was ich so toll fand, von Leuten, die nichts mit dieser Coaching-Welt zu tun haben, kam richtig gutes Feedback. Mein Mann hat das erste Mal sich mit dem Thema beschäftigt, weil er sich die Spiele angucken konnte. Hey, das erste Mal, dass ich mir Inhalte so reinziehen konnte und Spaß dabei hatte. Wow, meine Freunde und ich haben noch stundenlang an den Tagen danach darüber geredet. So, das heißt, Menschen, die nicht in dieser engen Persönlichkeitsentwicklungsbubble sind, die waren begeistert. Leute, die in der engen Bubble sind, die hätten sich gerne gewünscht, dass es weniger Spiele gibt. Und jetzt ist ja der Punkt, für wen haben wir es gemacht? Immer halt genau für die, die noch keine Berührungspunkte damit haben. Und deswegen bin ich super happy, dass genau die richtigen, also aus meiner Sicht richtigen, die ich erreichen wollte, von diesem Konzept begeistert sind. Ich habe in meinem engsten Umfeld mit Leuten geredet, die sich nie für das Thema Kinderstärken begeistern konnten, die sich die Show angeguckt haben und gesagt haben, endlich verstehe ich, warum du so dafür brennst. So, und das heißt, die Idee dahinter war, etwas zu kreieren, was Leute anspricht, die sich eben halt kein Buch kaufen, die nicht auf ein Webinar gehen, die nicht auf ein Seminar gehen, die sich aber Samstagabend mit der Frau oder mit dem Mann hinsetzen, mit Tüte Chips und vielleicht einem Wein einen lustigen Abend machen und dabei auch noch was lernen. Und das haben wir hinbekommen und ja, das ist die Erziehungsrevolution. Ich muss allerdings auch dazu sagen, jetzt, falls jetzt jemand denkt, oh cool, ich würde da gerne dabei sein, die wird es in diesem Jahr nicht nochmal geben, weil unsere Zeit, wie du schon sagtest, wie kriegen wir das alles hin? Auch mit einem großen Team hat man halt nur beschränkt Zeit und wir haben uns jetzt dazu entschieden. Jetzt haben wir 2-mal die Revolution gemacht. Wir haben 2-mal ganz viele Menschen, ich glaube insgesamt über 7000 Menschen erreicht, die vorher wenig damit zu tun hatten. Und jetzt ist der Fokus aber erstmal wieder rein auf unserem ganz normalen Tagesgeschäft, jeden Tag Menschen dabei begleiten, dass sie die besten TrainerInnen werden können, die sie ja werden können.
Okay, ja, schön. Auf jeden Fall gut, auch dass du das ansprichst, dass die den Job gelernt haben oder die sich halt immer schon damit beschäftigen, oftmals in ihrem in ihrem Quadrat sind und da nichts mehr dazu hören wollen. Das höre ich ganz oft. Auch von meiner Mutter, die aus der Pädagogik auch kommt und da auch immer sagt, Mensch, das ist total schwierig, die sind so eingesessen, diese Alteingesessenen, die lassen da wenig zu und aber eben gerade gut auch für einfach nur Leute, wie ich zum Beispiel bin, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, aber die auch oft Hilfestellungen brauchen. Ja, also wie viele Familien gibt es denn, die auch sagen, naja, wie du schon sagst, die sich eben kein Buch kaufen oder da nicht wirklich hinschauen, wo sie vielleicht sich Hilfe suchen können und vor allem auch nicht zu irgendwelchen Stellen gehen wollen, wo sie sich Hilfe suchen können. Dafür finde ich das richtig cool und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich das meinem Partner mal zeige, weil, naja, wie es halt bei Männern auch oft so ist, wenn die sagen, ja, naja, ach du mit deinem Quatsch und nee, früher war es so und das machen wir jetzt so, wie wir das früher gelernt haben und so weiter. Und da denke ich, da gibt es ganz verschiedene Ansätze, wie man die Leute begeistern kann. Und das wird damit, glaube ich, auch ganz gut abgedeckt, so wie ich das gesehen habe. Und es macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen. Also ich kann es echt jedem empfehlen. Es ist total lustig und macht wirklich Spaß, da mal reinzuschauen. Und man lernt wirklich viel auch nochmal in ganz verschiedenen Themen einfach mit den Kindern auch umzugehen. Ja. Und für viele ist das wirklich ein großes, großes Thema, gerade jetzt auch in der Pandemie, nach der Pandemie, Homeschooling. Wie kriegen wir die Kinder jetzt wieder in den normalen Alltag zurück? Das finde ich jetzt gerade auch ein großes und schwieriges Thema, weil ich habe das Gefühl gehabt, naja, also meine, die war jetzt so gut angekommen hier, die fand das jetzt alles cool, ne? Und so, naja, ein bisschen Schule und der Rest ist halt Freizeit und Ferien und so. Und jetzt wieder in diesen engen Alltag zurückzukommen, das wird für viele Kinder schwer und da auch für die Eltern natürlich auch zunehmend schwer. Und da immer wieder sich auch Tipps und Tricks zu holen bei so coolen und leichten Sendungen, das finde ich richtig, richtig gut.
Dieser Umbruch, der jetzt stattfindet, finde ich gut, dass du den nochmal ansprichst. Wir waren da vorhin schon mal ganz kurz dran entlang geschlittert. Es ist wirklich so, dass die Pandemie, also man muss sich ja auch vorstellen, wie das für die Kinder ist. Jetzt waren die zu Hause und haben gehört, also zu Hause kann man unterrichtet werden. Und du musst auch zu Hause unterrichtet werden. Also du darfst nicht in die Schule. Und auf einmal von heute auf morgen, für die, die sind ja nicht die Leser, also von heute auf morgen auf einmal heißt es, nee, nee, du darfst nicht zu Hause unterrichtet werden, du musst in die Schule. Also aus, du darfst nicht in die Schule, du musst zu Hause unterrichtet werden, wird auf einmal, nee, nee, zu Hause unterrichten, das geht gar nicht. Also wer kommt denn auf so eine Idee? Du musst in das starre System zurück. Und dann sitzt du da als Kind ja auch, und das erlebe ich auch jetzt bei meinem, also bei meiner Großen, die total pro Schule ist. Die Schule, als sie eingeschult hatte, die war so happy. Die hatte Sonnenspaß. Dann kam der Lockdown 1, okay, irgendwie der Lockdown im November. Und dann hat er sich hingezogen und hingezogen. Und jetzt muss sie ja, jetzt geht sie ja wieder in die Schule. Und sie ist aber jetzt so daran gewöhnt, dass es zu Hause funktioniert und hat sich jetzt nach wie vielen Monaten, weil es war ja ewig langer Lockdown, daran gewöhnt, dass das jetzt das normale Leben ist. Und jetzt darf die sich wieder umgewöhnen. Und ich habe echt Sorge, dass dann im Herbst wieder aufgrund von whatever gesagt wird, nee, jetzt machen wir wieder zu. Und dann wieder. Und man muss einfach sich vorstellen, für die Kinder ist das nochmal auch, also Kinder können sich sehr gut anpassen, so, und die schaffen das auch. Aber natürlich ist auch die Kapazität von Kindern irgendwann erreicht, wo die dann irgendwann einfach nicht mehr wissen, also warum ist es eigentlich gut in der Schule, aber dann doch nicht gut, weil dann muss ich wieder hier und jetzt habe ich mich dran gewöhnt zu Hause, jetzt muss ich wieder da. Die sind aktuell richtig konfus, ist meine Beobachtung. Und da dürfen wir als Eltern, und das wäre so vielleicht so ein Appell an dieser Stelle, ihnen wirklich Sicherheit geben und Halt geben, dass wir nicht panisch werden, wenn die jetzt vielleicht Bauchschmerzen vor der Schule haben oder wenn die sagen, ich habe keine Lust, ich will wieder zu Hause sein, sondern dass wir in unserer Kraft bleiben und ihnen einfach sagen, yo, ich finde das auch nicht optimal, wie es gelaufen ist, also wenn man der Meinung ist, dass es nicht optimal gelaufen ist. Aber so ist es manchmal im Leben. Ich bin aber da, ich bin immer für dich da, ich bin immer deine starke Schulter, du kannst immer zu mir kommen, lass uns drüber reden, wenn du nach Hause kommst, lass uns den Tag schön gestalten. Und dann ist es ganz wichtig, dass wenn die Kinder jetzt diesen Stress wieder haben, in Anführungsstrichen, dass es zu Hause nicht auch noch Stress gibt, dass man bei den Hausaufgaben nicht dann auch noch hinterher ist, das muss alles perfekt sein, du hast eh schon ein halbes Jahr verloren, Kind, aus dir wird nichts mehr, gibt ja Menschen, die so denken. Sondern dass wir komplett locker sind und einfach sagen, ey, also wir haben halt jetzt eine Situation, die konnte sich keiner vorstellen, die wollte auch keiner haben. Und wie sollen die Kinder sich an diese Situation zurückerinnern, als eine Situation, in der ich dann auch noch Stress zu Hause gekriegt habe, weil nicht alles so lief, wie es sollte, oder dass zumindest zu Hause diese Konstante war, hier ist immer entspannt, hier ist immer cool, hier ist immer locker. Und ja, du musst lernen und ja, du musst in die Schule, aber wir werden jetzt keinen krassen Druck auf dich ausüben, weil du wirst nicht, wenn du in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten oder achten Klasse mal ein Jahr nicht so gut warst, weil da eine Pandemie war, in deinem Leben nichts mehr geregelt kriegen. Und ich habe leider gehört von Eltern, die genau davor Angst haben. Die glauben, weil ein Jahr weg ist, ist ihr Kind für immer nicht mehr in der Lage, auf dem Arbeitsmarkt einen Job zu kriegen. Und da muss ich sagen, die Chefs sind ja auch nicht blöd. Die wissen wohl, dass es mal eine Pandemie gab. Also von da an ein bisschen Entspannung und Liebe für die Kinder als so viel Druck.
Also gut, dass du das ansprichst, weil also das höre ich auch so oft. Was soll bloß aus dieser Generation werden? Das wird alles nichts. Wir bauen jetzt Druck auf. Wir müssen das alles wieder reinholen. Also auch im nächsten Umfeld von mir höre ich das ganz oft, wo ich sage, das hat jetzt überhaupt gar keinen Sinn, ja, jetzt da Druck auszuüben. A, ist der Lehrplan angepasst, ja, und B, geht das Ganze nach hinten los. Da bin ich fest von überzeugt, weil, ja, wie du schon gesagt hast, die Kinder müssen sich umgewöhnen. Und jetzt mal ganz ehrlich, also mein Zeugnis interessiert heute keinen. Und ich war jetzt wirklich kein Einserschüler, ja. Und trotzdem ist aus mir was geworden. Und ich finde auch diese Akzeptanz auch den Kindern gegenüber, die anders sind, ja, die muss jetzt auch noch viel mehr zum Tragen kommen. Also meine Tochter zum Beispiel ist auch nicht unbedingt mit großen Lernfreuden gesegnet, sage ich jetzt mal. Sie hat auch ihre Probleme und ist noch dazu auch noch chronisch krank. Und deswegen muss man immer schauen, was braucht das Kind jetzt. Und auch da einfach, also ich habe das wirklich gelernt. Am Anfang habe ich mir da total den Stress gemacht und gesagt, boah, die anderen Kinder sind so, ja, also immer dieses Vergleichen, ja. Deswegen muss jetzt auch so sein. Und irgendwann habe ich mir gedacht, boah, das ist jetzt total anstrengend alles für mich, unheimlich anstrengend, aber auch für sie natürlich unheimlich anstrengend, weil sie ständig merkt, oh, ich bin ja irgendwie nicht okay, so wie ich bin. Ich bin nicht perfekt. Und das ist, da kommt nur Mist bei raus, weil die werden immer kleiner, kleiner, kleiner oder stemmen sich gegen alles dagegen. Das war irgendwann sogar so, dass sie schon fast ein Schulverweigerer war, in der Grundschule schon, ja, wo ich dann irgendwann echt einen Stopp reingehauen habe und gesagt habe, nee, die ist einfach so, sie bekommt die Unterstützung, die sie braucht, hat auch einen Integrationsstatus. Also wenn das an Schulen möglich ist, finde ich das eben auch sehr, sehr gut, um solche Kinder noch mal mehr zu unterstützen. Und das tut uns allen viel gut, aber ich muss mich auch wirklich oft dagegen verteidigen. Ja, also, dass ich da die Zügel locker lasse, das ist nicht für jeden in meinem nächsten Umfeld das der richtige Weg, sage ich jetzt mal. Und das ist auch für mich sehr anstrengend, das merke ich auch. Aber trotzdem denke ich mir, nee, ich muss das jetzt einfach so machen, weil das bringt mir sonst nichts und der Kleine eben auch nicht. Ja. Und ich denke, vielen Familien geht es auch so.
Es ist ja auch immer die Referenzerfahrung, die man selber hat. Du hast in deinem Leben offensichtlich erlebt, hey, da fragt mich gar keiner mehr nach meinem Schulabschluss von früher. Weil, also ich bin ja nun mal auch jetzt Arbeitgeber, wir haben ja dort schon drüber gesprochen, 19 Mitarbeiter. Ich habe von keinem irgendein Zeugnis gesehen. Also warum soll ich mir ein Zeugnis angucken? Was interessiert mich denn deren Geschwätz von vor 20 Jahren? Also also Grundschule sowieso, dann kann man sagen, weiterführende Schule, Abschlusszeugnis, aber das hast du dir doch angeguckt. Nein, ich habe kein Zeugnis gesehen. Entweder du bist im Vorstellungsgespräch, überzeugst du mich und dann kannst du auch entsprechend abliefern, klar, weil Leistung, die will man natürlich als Arbeitgeber schon sehen. Aber Leistung heißt ja in diesem Fall nicht, dass du in der 10. Klasse einen 1,3er geschafft hast, sondern das heißt, dass du heute in der Lage bist, dir Neues anzueignen. Also anders gesagt, was mich als Arbeitgeber begeistert, ist, wenn Menschen das Lernen nicht verlernt haben. Menschen, die aber das Lernen verlernt haben und einfach nur noch abarbeiten und das auch gut machen mit einem 1,0er Abschluss, das sind ja gar nicht die, die ich haben will. Ich will ja die Kreativen, die mitdenken können. Also das heißt, das ist mein Anspruch an meine Kinder. Mein Anspruch ist, oder nicht an meine Kinder, an meine Art, mit ihnen umzugehen, ist nicht, hab eine 1 auf dem Zeugnis. Mein Anspruch ist, dass sie das Lernen lieben lernen. Und dafür muss ich natürlich als Elternteil dann aber auch manchmal sagen, so, hey, okay, du hast jetzt eine halbe Stunde, jetzt erste Klasse Hausaufgaben gemacht, du bist nicht fertig, ja, wirst die Welt nicht von untergehen, geh spielen. Kind, geh spielen, geh raus, geh schaukeln. Ja, aber dann meine Lehrerin. Ja, du, dann deine Lehrerin, mit der haben wir gesprochen, du machst eine halbe Stunde Hausaufgaben, konzentriert, die hast du gemacht. Das ist, wie es ist. Und jetzt haben wir auch Glück, unsere Lehrerin unterstützt das und die sagt halt auch so, nein, eine halbe Stunde in der ersten Klasse lassen Sie die Kinder bloß nicht länger sitzen. Also das ist ja, die müssen spielen, die müssen rausgehen. Aber wenn ich diese Lehrerin nicht habe in meiner Klasse, muss ich halt die Verantwortung übernehmen als Elternteil. Dann muss ich halt mich da auch mal gerade machen und sagen, nein, ich kann das so nicht mitgehen. Das ist mein Kind und ich unterstütze sie in ihrem Lernen. Erfolg. Ich unterstütze sie als Lehrkraft und ich stecke auch ihnen den Rücken. Aber ich zwinge mein Kind in der ersten Klasse nicht 3 Stunden Hausaufgaben zu machen. Wo kommen wir denn da hin? Und ich kenne Leute auch in meinem Umfeld, die machen das. Wenn das Kind nicht perfekt die Hausaufgaben fertig hat, bleiben die sitzen bis zum Erbrechen. Und dann wundern sich die gleichen Eltern, dass das Kind nicht so richtig Spaß hat, wo ich mir denke, na, ich hätte eine Idee, warum. Von da an Lockerheit und Lässigkeit, glaube ich, tut uns als Eltern sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Daniel, es war total schön mit dir. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch 3 Stunden weiterreden mit dir. Ich hätte noch so viele Themen, die es da gibt. Aber
Müssen
ich
wir einen
glaube,
neuen Termin machen? Dann bringst du richtig raus, dann machen wir noch einen neuen Termin, weil ja, genau, du hast
sehr
mich.
gern, sehr gern, sehr gern. Also es gibt wirklich da unheimlich viele Themen. Also auch was die Medien und so weiter angeht, da gibt es, glaube ich, viel auch nochmal zu erzählen. Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns nochmal sehen.
Sehr gerne,
Und
also von meiner Seite ganz entspannt, wir müssen einen Termin finden, aber klar, also lass uns das machen.
sehr schön. Ich danke
Wunderbar.
dir auf jeden Fall ganz doll, dass du heute dabei warst. Und ja, wünsche dir jetzt, drück die Daumen natürlich für die Akkreditierung, für den TÜV und hoffe, wir
Vielen
sehen uns
Dank. Danke für die Einladung.
bald. Ja, mach's gut.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Perfekt.
So, ich fand's total super. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Habt ihr, glaube ich, auch mitgekriegt. Es waren wirklich tolle Themen dabei. Und ich freue mich jetzt auch schon auf das nächste Interview mit Daniel, weil da gibt es ja wirklich, habt ihr ja gemerkt, wir haben noch ganz viel zu besprechen und wir hätten noch 3 Stunden weiterreden können, wie ich es gerade schon erzählt habe. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und es war für euch was dabei. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über ganz viele Likes und viele Daumen hoch und freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald!